etwas zu berichten, weil er sich selbst gewünscht hat, dass keine Biografie, kein Lebensbild über ihn erscheint. Und zum anderen bin ich vielleicht zu nah drauf, wenn man Neffe ist und wenn Wilhelm Busch für mich einer der ganz entscheidenden theologischen und geistlichen Väter war, dann fällt es einem nicht ja unbedingt leicht, darüber zu reden, weil vieles gar nicht in Worte zu fassen ist. Und doch verdanken auch wir Schwaben Wilhelm Busch, dem großen Evangelisten der letzten Generation, so entscheidend viel, dass es wichtig ist, auch einer nachfolgenden Generation etwas zu erzählen. Wenn ich Wilhelm Busch jetzt vor meinem inneren Auge sehe, dann sehe ich wohl einen kleinen Mann von Statur vor mir, der immer gern größer gewesen wäre, aber um den herum war wie eine Aura von Vitalität. Wo er war, war es nie langweilig. Es war ein Christentum mit Weltweite, mit Weltgewandtheit, das er ausgestrahlt hat, immer auch den Duft eines guten Herrenparfums, immer eine schicke Krawatte und wenn er mal ein Overall anhatte, um mit seinen jungen Leuten aufs Lager zu gehen, dann war der maßgeschneidert, hat eine Liebe an dieser Welt gehabt, auch am Schönen. Und wo er war, da war es lebendig. Ich erinnere mich, war ein ganz kleiner Bub, wir hatten Ferien und die ganze Familie durfte zusammenkommen. Meine Großmutter hatte über 40 Enkel und alle durften in die Ferien kommen. Man hatte gar keinen Platz in dem Haus, in dem sie lebte. Man aß unter den Buchen, bloß wenn es geregnet hat, war es schlimm. Man fand dann kaum mehr einen Platz im Haus. Und so waren wir an einem Nachmittag hinaus an den beliebten Reihenkap, einer Anhöhe über dem Pfählertal, über dem stillen, sonnigen Albtal. Und offenbar war dem Onkel Wilhelm Busch der Lärm der vielen Nichten und Neffen auf die Nerven gegangen, also aufgesprungen hat gesagt, wir rennen alle ins Tal runter, wer der Erste ist, schreit Hurra! Nicht? Und mit Gebrüll ist er selber los, ah! Und da runter den Berg, und wir natürlich alle, wer überhaupt laufen konnte, den Berg runter, und als wir nach 12 Minuten im Pfällertal rufen, hier, Erster, zwei, merkten wir, der Onkel war wahrscheinlich oben geblieben, nach 10 Minuten stehen geblieben, als bewährter Jugendführer, die Jugend sich anderthalb Stunden vom Hals gehalten. Aber es war nicht bloß so, dass er sich junge Leute vom Hals hielt. Ich sehe mich noch, wie wir die große Tech-Tour machten. Das waren Unternehmen, dann Hohenneuffen und ganz herüber, Bruckerfels und bis man bloß da und Auen unten war und dann Gelbenfels hinauf. Und wenn man dann von der Tech zurückkam, wieder ins Lenninger Tal, war man rechtschaffen müde und hat kaum mehr gedacht, dass man den Berg nach Erkenbrechtsweiler hinauf schafft. Und da ist er in eine Bäckerei hinein und hat gesagt, 60 Brezeln. Und er kam mit dem Berg heraus und jeder hat so seine Brezel gekriegt. Und dann hat er den ganzen Berg hinauf Geschichten erzählt. Er konnte großartig erzählen, ob das biblische Geschichten waren oder Märchen, der große und der kleine Klaus. Ich habe noch den Wortlaut im Ohr und wenn ich meinen Kindern weitererzähle, habe ich die einzelnen Formulierungen vom Onkel im Ohr. Oder der Sturz aus dem Wolkenkratzer war eine fantastische Geschichte, wie da einer aus dem Wolkenkratzer gefallen ist, frei erfunden, nicht mit allen grotesken Dingen. Aber wir haben es kaum gemerkt und schon standen wir in Hülpen wieder vor dem Haus. So konnte er erzählen, dass man alle Müdigkeit vergessen hat. Oder ich denke an eine Monatsstunde in Hülden, an die Konferenz am letzten Samstag im Monat immer, in der alten Schulstube im Schulhaus in Hülden, im Haus der Väter. Der Onkel Wilhelm Busch war in Hülden, er hatte Reichsredeverbot. Außerhalb von Essen durfte er nicht sprechen. Und da ist der liebe Bruder von Neuhausen, der leitende Bruder, gekommen und hat gesagt, Bruder Busch, Sie sagen uns doch auch noch Wörtle. Wie der Onkel neben mir angefangen hat zu zittern. Er hat gesagt, Brüder, frag mich nicht. Ich darf nicht einen Satz sprechen. Wir machen ja heute so leicht, nicht wie man hätte doch den Narzissmus besiegen müssen, indem einfach 200.000 eine Demonstration gemacht hätten oder so. Man ahnt gar nicht, was für eine Angst über Menschen war, die dreimal im Gefängnis waren bei der geheimen Staatspolizei. Ich habe ihn auch geknickt erlebt, nicht nur fröhlich, dass er das Wort nicht mehr sagen durfte, obwohl es ihn gebrannt hat, das Wort Gottes auszulegen. Oder ich denke an die großen Jugendwochen, die wir nach 1945 in Stuttgart hatten, im zerstörten Stuttgart. Wir haben heute Mittag Fangelsbach-Friedhof in der Markuskirche Prälat Theophil Ascani beerdigt. Da in der Markuskirche war 1947 die erste große Jugendevangelisation. Im zerstörten Stuttgart hatten wir eingeladen. Und Wilhelm Busch hat gesprochen, das war für uns als junge Leute etwas Neues. Da kamen sie von der sozialistischen Jugend, da kamen sie von den Falken, weil sie merkten, die Christen sind die einzigen, die etwas auf die Theke zu stellen haben. Und da konnte Wilhelm Busch so reden, dass junge Leute verstanden. Wenn er etwa gesagt hat, wir haben in Essen ein Denkmal von Friedrich Krupp, dem Gründer der großen Waffenschmiede. Und drunter steht das Wort, das Friedrich Krupp sich gegeben hat als Leitwort, Arbeit ist Gebet. Und so halten es ja viele Leute, nicht? Ich gehe nicht in die Kirche, gehen ruhig die in die Kirche, die nicht mehr schaffen können, aber schaffen ist für uns Gottesdienst. Arbeit ist Gebet. Und dann hat Wilhelm Busch gesagt, so blöde, kann ich raus und sagen, meine Großmutter ist ein Omnibus. Das hat uns geholfen, dass wir auf die Spur kamen, wo Menschen scheinbar Kluges aussprechen, aber völlig unbegründet Dummheiten sagen. Arbeit ist Arbeit und Gebet ist Gebet und Arbeit ist nicht Gebet. Arbeit ist wichtig, Arbeit ist hilfreich, aber kein Gebet. Und er konnte so anschaulich erzählen aus seiner Arbeit, die er unter jungen Leuten hatte, in den ganz bedürftigen Arbeiterbezirken in Essen, mitten im Ruhrgebiet. Aber wenn er davon erzählte, was Jesus am Kreuz getan hat, dann hat er keine Bilder mehr gebraucht. Sondern dann ist es ruhig in der Kirche geworden und dann haben wir, die wir vorher gelacht haben, plötzlich aufgemerkt. Übrigens, die Witze in seiner Evangelisation hatten ja auch eine Bedeutung. Er wollte alle fromme Schmußstimmung vertreiben, dass man sich plötzlich einheizt selber und dann meint man Glaube. Deshalb mal ein kräftiger Witz dazwischen. Aber dann hat er gesagt, und jetzt nehme ich euch mit an den Hügel Golgatha. Da stehen drei Kreuze. Bei den anderen können sie vergessen, aber in der Mitte hängt Jesus. Und da hängt er für dich, für deine Sünde. Und da war kein Bild und keine Erklärung mehr, weil Wilhelm Busch wusste, das größte Geheimnis des Glaubens, das kann ich bloß noch bezeugen. Aber der Heilige Geist muss jetzt das Wunder tun, dass der lebendige Jesus jedem einzelnen jungen Menschen sagt, du, da hing ich für dich. Wilhelm Busch. Es war immer Leben, Spannung um ihn. Jetzt darf ich einfach einige Stationen aus seinem Leben schildern und nachher versuchen, einige Schwerpunkte, so wie ich sie sehe, noch darzustellen. Zuerst einmal das Erbe. Der Vater war Dr. Wilhelm Busch, Gemeindepfarrer in Elberfeld und dann in Frankfurt-Sachsenhausen. Die Mutter, Johanna Busch, geborene Kullen aus dem Hülbener Schulhaus, eine Mischehe, schwäbischer und rheinischer Pietismus. Aber wenn man noch tiefer bohrt, dann stößt man auf eine ganz merkwürdige Geschichte, die mir bisher noch gar nicht bewusst war. Ich werde morgen früh, ich habe gerade ein paar Urlaubstage, nach Basel fahren, um ein paar letzte Bilder zu schießen für eine Reihe über Christian Friedrich Spittler, der aus Schorndorf als junger Mann nach Basel gerufen wurde und dort die Christentumsgesellschaft aufgebaut hat und 40 große Werke der äußeren und inneren Mission aufgebaut, Taubstummenanstalten, Diakonissenhaus Rien, Basler Mission, St. Krishona Pilgermission, Kinderkrankenhaus Basel, Traktatanstalt, Freunde Israels, die Griechenmission. Es ist unvorstellbar, was er geleistet hat. Einrichtungen, die zum größten Teil bis heute existieren. Er war der große Gründer des letzten Jahrhunderts. Einer, der bei uns aus dem Remstal kam und wieder über Karl Friedrich Werner von Fellbach die große Liebe zur Mission und zur Diakonie zu uns ins Remstal zurückspielt. Und wenn man bei Wilhelm Buschs Vorfahren mütterlicher und väterlicherseits forscht, kommt man auf diesen ganzen Kreis um Basel, Lörrach, der große missionarisch-diakonische Aufbruch des letzten Jahrhunderts. Die Mutter von, also die Großmutter von Wilhelm Busch, die Mutter seines Vaters, Dr. Wilhelm Busch, war die Lydia Arnold. Der Vater Arnold war der Gründer des ersten Taubstummenheims, in dem man wieder den Taubstummen das Sprechen beibrachte, indem man feststellte, dass ja die Backenmuskeln vibrieren und dass man da dem Taubstummen wieder das Sprechen beibringen kann, auch wenn er es nicht hört. Und der Hausvater Busch, der diese Lydia Arnold geheiratet hat, hat das Rettungshaus in Elberfeld geleitet, kam aber aus dem Kreis von Lörrach und war von Spittler nach Elberfeld geschickt worden, übernehm du dort das Rettungshaus. Es waren die Kreise, die im deutschen Südwesten Mission und Diakonie lebendig gemacht haben. Das ist das Erbe, aus dem Wilhelm Busch kam. Und deshalb hat er in seinem Leben immer die Weltmission und das Diakonische, die Fürsorge für den Menschen und das Evangelistische zusammengehalten. Hatte auch die große Gabe, die jene Väter hatten, dass sie erzählen konnten. Das ist eine Gabe, die uns langsam abhanden kommt, weil man bloß noch Bilder anguckt. Wie konnten sie erzählen? So die alten Lehrer. Aus diesen Lehrergeschlechten kamen seine Wurzeln. Aber nun wird es Zeit, dass ich zum zweiten Punkt komme. Die eigentlichen Grundlagen seines Lebens, Elberfeld und Frankfurt. In Elberfeld ist Wilhelm Busch am 27. März 1897 geboren. Eltern, junge Pfarrleute, die nachher 9 Kinder hatten, 8 waren am Leben geblieben. Die ältere Schwester lebt heute noch im hohen Alter, Frau Dekan Stöffler, früher Kirchheim, jetzt in Luitzhausen auf der Alp. Das Elberfeld der damaligen Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts war geprägt von der Mission. Wenn der große Marxist Friedrich Engels sagt, immer wieder von den Versagern im Wuppertal, im frommen Wuppertal. Das ist die eine Wahrheit. Auch wir sind als Christen immer Versager. Aber das andere war ein tätiges Leben für die Weltmission, mit der Barmer Mission und viele soziale Einrichtungen für die Ärmsten der Armen. Aus diesem Lebenskreis wurden dann die Buschkinder herausgerissen. Meine Mutter war die 5. Tochter, das 6. Kind in diesem Elternhaus. Im Jahr 1905 sind die Eltern umgesiedelt, sie bekamen einen Ruf nach Frankfurt. Und zwar nach Sachsenhausen, also über dem Main drüben auf der anderen Seite des Doms. Dort war altes Arbeiterviertel, Armut, wie man sich kaum vorstellen kann. Und daneben entstanden an der Forsthausstraße in einem ganz Neubausiedlung, man kann sich heute nicht mehr vorstellen, da wo es zum Frankfurter Stadion und Flugplatz hinausgeht, die Villen der reichen Frankfurter. Und der Baron Metzler, der einst dem Kaiser Friedrich versucht hat, noch die Halskanüle einzuschieben, hat den Großvater berufen. Es waren auf der einen Seite die stinkvornehmen Kreise von Frankfurt, die ihre Villen an der Forsthausstraße hatten, und zum anderen die ganz armseligen Mietskasernen von Sachsenhausen. Da entstand eine Kirche, der Großvater hatte das Recht, alles in der Kirche zu gestalten, in dieser Lukaskirche, wie er wollte. Er hat den Professor Steinhausen beauftragt, die Kirche auszumalen. Leider sind die herrlichen Gemälde im Zweiten Weltkrieg beim Abbrennen der Kirche verloren gegangen. Aber das hat nun Wilhelm Busch als Gymnasiast erlebt. Im vornehmsten Gymnasium Frankfurts, humanistische Bildung, hat ihm keine Schwierigkeit gemacht, fließend das alte Griechisch zu sprechen, Hebräisch in der Schule, Lateinisch. Und Frankfurt, die Stadt Goethes, wie hat er in der deutschen Dichtung gelebt? Zusammen mit sehr vielen jüdischen Altersgenossen in seiner Klasse, mit sehr vielen begabten Eliteleuten aus dem vornehmen Frankfurt. In dieser Welt ist Wilhelm Busch aufgewachsen und dann kam der Erste Weltkrieg 1914. Er war bei Beginn gerade 16 Jahre alt. Ein Großteil seiner Klasse hat sich sehr bald freiwillig gemeldet, als sie gerade 17 waren. Auch die jüdischen Mitschüler, wir vergessen das oft, wie viele Juden fürs deutsche Vaterland ihr Leben gelassen haben. Und Wilhelm Busch hat danach gebrannt, dass er als Freiwilliger an die Front kann. Kaum 18 Jahre alt wurde er genommen. Er hat dann lange darunter gelitten, dass er als nicht ganz Hochgewachsener so lange Zeit brauchte, um Offizier zu werden. Aber der Großvater ist einem Generalfeldmarschall bei der Morgenandacht begegnet, dann in einem der Frankfurter Hotels und dann ging es plötzlich hoppla hopp und er war Oberleutnant bei einer berittenen Artillerieeinheit. Artillerie sind Kanonen, das wissen die jungen Leute kaum mehr. Und wurde in die Schrecken der Stellungskämpfe vor Verdun geworfen. Er hat später immer wieder bei Evangelisationen dann Andeutungen gemacht. Er konnte etwa so sagen, es gibt auch eine Platte: Wir waren junge Offiziere und hatten Tod vor Augen und haben eigentlich bloß noch zwei Götter angebetet, Bacchus, den Gott des Weins, und Venus, die Göttin der Liebe. Und dann eines Tages, schien gar nicht gefährlich, ich war mit meinem Kameraden unterwegs, auch einem jungen Oberleutnant, einige Schrapnells platzen, wir werfen uns vom Pferd auf den Boden, wir machen Zoten, dreckige Witze. Und plötzlich lacht er nicht mehr. Ich gehe rüber und schüttel ihn und merke, das Schrapnellstück hat ihm das Rückgrat zerschlagen, Hinterkopf. Und da hat mich die Frage überfallen, sagte Wilhelm Busch, wo wäre ich jetzt, wenn ich tot wäre? Ich wäre in der Hölle. Das war der Punkt, wo Gott ihn herumgerissen hat. Ich möchte nicht verloren sein. Die großen gesegneten Gotteszeugen, angefangen von Augustin über Martin Luther, haben die Schrecken der Hölle erlebt und haben es deshalb nicht nötig gehabt, in Evangelisationen die Hölle heiß zu machen, aber den Heiland groß zu machen, der vom ewigen Verlorensein rettet, weil sie selber gewusst haben, mir ist jeder Mensch viel zu viel wert, als dass er verloren gehen dürfte. Sie haben die Herrlichkeit Gottes gepriesen, weil sie gemerkt haben, wie schrecklich der Abgrund sein kann. Sie konnten werben mit einer Dringlichkeit, und dazu gehörte Wilhelm Busch, weil sie wussten, was das heißt, so sehr hat Gott die Welt lieb, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit nicht einer verloren gehen soll. Das war der Bruch in diesem Leben, das aus dem vornehmen Elberfeld, aus dem vornehmen Frankfurt kam. Und als dann Wilhelm Busch als junger Offizier aus dem Krieg zurückkam, nach der Revolution von 1918 stand es für ihn fest, ich möchte das Evangelium verkündigen, möchte mich dazu rüsten lassen durch ein solides Studium der Theologie. Er hat ein kurzes Semester in Erlangen, soviel ich weiß, studiert, aber dann vor allem in Tübingen. Es war ja eine bewegte Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo die ehemaligen Soldaten immer wieder gerufen wurden, wenn die Regierung in Stuttgart in Not war. Einmal war sogar die Weimarer Reichsregierung in Not und hat sich im Turm des Hauptbahnhofs verschanzt und die Studentenregimenter wurden aus Tübingen geholt, um die Reichsregierung zu verteidigen im Spartakusaufstand. Wilhelm Busch konnte uns immer die Stelle zeigen, wo er am Wilhelmsplatz in Cannstatt hinter seinem MG lag und hat gesagt, die Reichsregierung zu schützen. Bewegte Studienzeiten, wo zugleich auch der Wandervogel aufbrach, die große Wandervogelbewegung mit Kämpfe durch Deutschland zu ziehen, diese romantische Bewegung, die auch wieder versucht hat, ihn in seine Fänge zu ziehen, aber das Studium bei Adolf Schlatter und Karl Heim hat ihm geholfen, nüchtern im Glauben zu werden und vor allem, das war das, was seine Mutter ihm gesagt hat, Wilhelm, es gibt nichts Wichtigeres als die Bibel, du musst in der Bibel zu Hause sein. Er hat in den Jahren des Studiums, vor allem bei der Deutsch-Christlichen Studentenvereinigung in Tübingen, die Bibel liebgewonnen und ist hineingewachsen in die Bibel. Und dann kam er als junger Hilfsprediger von Tübingen weg. In Münster hat er noch Examen gemacht, denn der Vater, der 1921 gestorben war, jung, gerade erst in den 50er Jahren, einer Lungenentzündung, wie das nach dem Ersten Weltkrieg so oft der Fall war, hatte ihm noch geraten, geh in eine Heimatkirche, entweder du bist in Elberfeld geboren, ins Rheinland oder nach Westfalen oder bleib in Württemberg, aber in einer Kirche, in der man heimisch ist. Und so hat er sich entschlossen, die westfälische Kirche zu gehen und ist Hilfsprediger in Bielefeld geworden. Einem Vorort von Bielefeld, hat dort schon eine Jugendgruppe aufgezogen. Aber das Entscheidende hat er in Bielefeld gefunden, seine liebe Frau Emmy, geborene Müller. Das Entscheidende, was jeder, der als Ehrenamtlicher oder hauptamtlicher Mitarbeiter im Reich Gottes steht, braucht, ist die Lebensgefährtin, die mit ihm den Weg geht, die für ihn betet. Aber Emmy Busch hat weit mehr getan. Im Grunde genommen sind doch die drei großen Andachtsbücher Licht vom unerschöpften Lichte, Herr, lass dein Heil uns schauen und 365 Mal eher ihre Arbeit, die ihrem Mann nachgearbeitet hat, sammelt die übrigen Brocken, Predigtauszüge, Andachten und sie zusammengestellt hat, zu Büchern. Eine Frau, die ganz hinter ihrem Mann stand, eine Lehrerin hat er dort in Bielefeld gefunden. Und dann kam der Ruf im Jahr 1924, ich denke, sie war gerade 27 Jahre alt, da fangen bei uns die Vikare jetzt in unseren Zeiten langsam an, in den Vikarsdienst zu treten. Was hatten die hinter sich? Bewegte Jugend, Krieg, Nachkriegszeit, Studium, Hilfspredigertätigkeit. Und es kam der Ruf nach Essen, als er 27 Jahre alt war, in die vierte Stadtkirchengemeinde in Essen, Altstadt, Marktkirche. Das war damals noch das Essen, das keinen blauen Himmel kannte. Das Essen, in dem dauernd die Staub- und Rußkörner durch die Luft geflogen sind. Der große Seelsorger Wilhelm Weigle hat das benutzt zu dem Bild, wenn junge Leute ihn fragten, ist das schlimm, wenn man als Christ sündigt, dann hat er gesagt, denkt daran, dass uns alle paar Minuten im Ruhrgebiet ein Staubkorn ins Auge fliegt. Und da tränt und schafft das Auge so lange, bis es den Fremdkörper losgeworden ist. So ist mit der Sünde. Es wäre unnatürlich, wenn ein Christ keine Sünde mehr hätte. Aber dann muss ein Herz und das ganze Wesen des Christen anfangen zu schaffen, vor seinem Gott zu stehen, zu weinen, bis die Sünde vor Jesus bereinigt ist. Bloß als Beispiel dafür, wie damals noch im Ruhrgebiet ausgesehen hat. Früher haben wir Staubkörner ins Auge gekriegt, wenn man als beim Zug das Fenster aufgemacht hat und ausguckt hat. Im Ruhrgebiet hat man es dauernd ins Auge bekommen. Schmutzige, arme Ruhrgebiet. Wir wissen es zum Teil noch von Fußballspielern von Schalke, dass die so polnische Namen haben. Wie viele Polen waren ins Ruhrgebiet eingewandert, die früheren Erntearbeiter von Ostpreußen, die plötzlich im Ruhrgebiet sich angesiedelt hatten. Wilhelm Busch hat immer wieder erzählt, wie da eine Familie mit 12 Kindern in einem Zimmer haust, kein Verputz drin ist. Furchtbare soziale Zustände. Hier kam Wilhelm Busch hinein in eine ganz brutal arme Gemeinde. Und wenn wir jetzt lesen in dem Sammelband Verkündigung im Angriff, welche Aufsätze er als junger Pfarrer verfasst hat, der Christ und die soziale Frage, die Verkündigung beim Arbeiter, die Liebe des Pfarrers zur Gemeinde, dann ist das alles auf den Ton gestimmt. Wir können viel an Hilfe geben, an Geld, an Nahrung. Aber die erste Hilfe ist, dass wir dem Arbeiter helfen gegen die Verdummung, gegen die brutale Verdummung durch die Gottlosenbewegung. Und das Zweite ist, dass wir ihm die Liebe Gottes spüren lassen. Nicht bloß, dass ich ihn als Pfarrer lieb habe, sondern dass der ewige Gott ihn kennt und ihn in Gemeinschaft mit sich rufen will. Und dann hat Wilhelm Busch gesagt, die Pfarrer müssen Hausbesuche machen, Hausbesuche machen, Hausbesuche machen. Es haben viele blasierte Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter nachher gesagt, ach, die vielen Geschichtchen, die Wilhelm Busch erlebt hat, ob er sie wirklich erlebt hat oder bloß erfunden. Nein, er hat sie erlebt, weil er Besuche gemacht hat. Trepp auf, trepp ab, fast den ganzen Tag. Daraus ist seine Predigt gekommen, weil er gemerkt hat, mit dem Arbeiter kann man nicht theoretisch reden. Arbeiter kann man nicht sagen, die Not unserer Zeit bringt uns dazu, dass wir nach ewigen Gütern fragen, sondern muss sagen, ich treffe neulich den Kumpel Erwin. Der Erwin sagt mir, ich bin K.O. Ja, warum bist du K.O.? Ich sehe nicht mehr raus. Man darf nicht von der Not der Zeit, sondern muss das in Gespräche aufdröseln. So kann der Mensch, der einfache Mensch, denken. So hat er gesprochen als Verkündiger, biblisch verantwortet, aber so, dass der Mensch von heute das verstehen kann, nicht abstrakt. Dazu hat ihm seine Arbeitergemeinde geholfen, in der großen sozialen Not der Arbeitslosigkeit der Weltwirtschaftskrise. Und dann kam im Jahr 1930 der Ruf an ihn, der Nachfolger des befähigten, großen, deutschen Jugendseelsorgers Wilhelm Weigle zu werden. Auch Wilhelm Weigle hat Wurzeln nach Württemberg. Wenn Sie nach Echterdingen kommen, finden Sie Orgelfabrik Weigle. Das ist im Grunde genommen dieselbe Familie, die Maria Weigle, die nachher in Stein bei Nürnberg das Gemeindehelferinnenseminar hatte. Wilhelm Weigle hatte schwäbische Wurzeln, aber hat in Essen mitten in der großen Not junger Menschen ein Jugendhaus aufgebaut. So wie Christen eben immer die Not der Menschen entdeckt haben. Und er hat gemerkt, wie viele junge Leute da im Essen herumlungern im Ruhrgebiet und hat gesagt, das Beste ist gut genug für den jungen Menschen. Die müssen die schönsten Billardtische haben. Ich will ein Haus für junge Leute haben, in dem sie Jesus lieb gewinnen können. Wissen Sie, aus dieser Arbeit von Wilhelm Weigle sind sehr viele Seelsorger, Pfarrer, kirchliche Mitarbeiter herausgewachsen, etwa auch Professor Ernst Käsemann von Tübingen war einer der großen Weigle-Mitarbeiter. Und es war eine Erwartung, wer denn wohl Nachfolger von Weigle werden könnte, nachdem der Weigle ein zittriger alter Mann geworden war. Und da wurde Wilhelm Busch berufen. Wilhelm Busch hat die große Ehre gespürt und hat zugesagt. Und hat sofort danach gemerkt, den Neid und den Hass all derer, die gemeint haben, sie würden Nachfolger von Weigle werden. Wo kommt der Busch her? Da so halb Schwäbisch spricht er noch, nicht und Bielefeld mehr. Der kennt doch überhaupt nicht die Arbeit von Weigle. Wilhelm Busch ist damals, er hat es beschrieben, nach Bad Liebenzell. Zu den Brüdern, ich weiß gar nicht mehr, ob es Körper war oder Budeberg. Und hat ihnen gesagt, Leute, habe ich ohne Jesus recht zu fragen, meinen eigenen Weg gewählt. Und da haben ihm die Brüder gesagt, lieber Bruder Wilhelm Busch, es kann sein, dass wir oft vermessen einen falschen Weg wählen, ohne den Herrn zu fragen. Aber unser großer Gott kann auch einen falsch eingeschlagenen Weg hinterher noch segnen. Jetzt bitte ihn drum. Und das hat er getan, und was ist das für eine gesegnete Arbeit geworden von 1930 bis 1962. 32 Jahre lang Jugendpfarrer. Das hat es in Deutschland noch nie gegeben und das wird es nicht geben, dass einer bis zum 65. Lebensjahr Jugendpfarrer ist. Sie können es menschlich nehmen und sagen, der Oberkirchenrat in Düsseldorf hat ihn schlichtweg vergessen. Alle anderen, die im Kirchenkampf den Kopf hingehalten hatten, wurden Oberkonsistorialräte oder Professoren und ihn hat man schlicht vergessen. Er bekam nie einen Ruf auf eine andere Position. Aber von Gott her sieht es anders aus. Gott hatte einen Auftrag für ihn, der bis zum 65. Lebensjahr vital war, wie manche schon nicht mehr mit 30. Und wenn wir heute ins heutige Deutschland hineinsehen, in unsere Kirche, der evangelischen Kirche in Deutschland, dann sind ganz große Impulse durch dies Weiklehaus und durch die Arbeit von Wilhelm Busch gegangen, die Gott gesegnet hat. Aber das Wichtigste war ihm, in Verbindung mit seinem Weiklehaus Essen, Evangelisation zu machen. So war es wahrscheinlich auch in ihrer Heimat. Er hat immer wieder eine Jugendgruppe mitgebracht und hat gesagt, das Allerwichtigste an den Abenden, wo es oft bei den Freizeiten dann langweilig wird oder sagen, sie gehen mal ins Wirtshaus, dass sie einen Auftrag haben, im Dorf einzuladen, dann sind sie am Abend unter der Verkündigung. Das war bei ihm ein Jugendarbeitsprinzip. Wir wollen junge Leute mit unter die Verkündigung bekommen und nehmen sie so auf die Freizeiten mit. Aber es wird Zeit, dass ich zur nächsten Stufe komme, man kann doch nicht alles erzählen. Der rheinische Pietismus. Wilhelm Busch hat von einem der geistlichen Väter im Rheinland den Auftrag bekommen, sich um die Terstegen-Ruhr-Konferenz anzunehmen. Es war eine kleine Glaubenskonferenz, in die das Pfingstlertum eingebrochen war, und Wilhelm Busch sollte sie wieder auf nüchternen Boden stellen. Und aus dem heraus ist die Terstegen-Konferenz gewachsen am Fronleichnamstag, die Mutter unserer Ludwig-Hofacker-Konferenzen. Da haben wir die Idee geholt und die Mutter aller großen Glaubenskonferenzen, die es inzwischen am Fronleichnamstag in Hessen, in Mainz, im Rheinland, in Westfalen, in Hannover gibt. Wenn sich so am Fronleichnamstag quer durch die Bundesrepublik etwa 100.000 Menschen treffen, die Terstegen-Konferenz ist die Keimzelle. Und Wilhelm Busch hat die Begabung gehabt, dass die Leute kurz reden ließ. Nicht länger als 20 Minuten. Und dann sollten noch ein paar andere Zeugnis sagen. Ich sehe noch, wie er gesagt hat, Kurt Heimbuche sage uns ein Wort. Man wusste immer, wenn man nach Essen kam, zur Terstegen-Konferenz bereit sein, dass man irgendeine Geschichte oder einen Gedanke bereit hatte, denn man konnte mir nichts, dir nichts aufgerufen werden vom guten Onkel Wilhelm Busch. Und ich sehe noch, wie der Kurt Heimbucher gesagt hat, ich will euch heute drei Gedanken weitergeben. Wilhelm Busch hat gesagt, ein Gedanken, nicht lang, kurz, gell, sag ich. Er war so gegen alle Stimmung, auch bei diesen Konferenzen, dass wenn Gebetsgemeinschaft in der großen Halle des Saalbaus war und plötzlich einer von ostpreußischen Brüdern, die das in ihrer Geschichte mehr so haben, dass sie auch beim Gebet weinen, Herr, ich danke dir, dass du mir das geschenkt hast, dass Wilhelm Busch gesagt hat, Amen, der Bruder Bauer betet mit uns weiter. Er wollte keine Stimmung aufkommen lassen, sondern wir müssen nüchtern vor Gott sein. Und dann der Schriftsteller. Ich habe einige seiner Schriften aufgelegt, biblische Schriften, evangelistische Schriften, die großen Andachtsbücher, die in unserem Land etwas bedeutet haben. Und dann die kleinen Erzählungen, Variationen über ein Thema, man muss doch darüber sprechen. Die Plaudereien aus meinem Studierzimmer, eine moderne Kirchengeschichte, Jesus, unser Schicksal, die Vorträge, Sie können es sich nachher ansehen, er war einer der großen evangelischen Schriftsteller in unserem Land. Ich darf es gar nicht laut sagen, mit wie vielen Auflagen die Andachtsbücher und die kleinen Erzählungen und Plaudereien aus meinem Studierzimmer erschienen sind. Aber wenn man nach dem Geheimnis fragt, dieses Lebens, dann möchte ich es, vergeben Sie mir, in einigen Punkten zusammenfassen. Wilhelm Busch konnte zentrale Jesuswahrheit anschaulich, erwecklich predigen. Es ging ihm immer ums Kreuz Jesu Christi. In der großen Festschrift für Kurt Scharf hat er geschrieben: Lebenslang hat mich die Aufgabe nicht losgelassen, wie man Römer 3, 21 folgende erwecklich, anschaulich predigen kann. Gott hat seinen Sohn hingestellt zum Gnadenstuhl in seinem Blut, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da glaubt an Jesus. Er konnte berichten, wie das war in Essen im Feuersturm 1942, 43, die ganze Innenstadt niedergebrannt ist im Phosphorregen, wie sich die Menschen geflüchtet haben, einen Platz gesucht haben, wo sie überhaupt noch Luft bekommen, Sauerstoff, wie sie sich alle zusammengefunden haben, die, die durchs Flammenmeer gefunden haben, in der niedergebrannten Ruine der Synagoge, die im Jahr 1938 durch die Nazis verbrannt war. Dort konnte das Feuer nicht mehr brennen, weil es schon gebrannt hatte. Das Feuer fand keine Nahrung mehr. Da hat Wilhelm Busch gesagt, so ist mit dem Kreuz Jesu. Wenn du zu Jesus kommst, der Zorn Gottes, der heilige Zorn Gottes hat dort schon gebrannt. Da bist du gerettet, da brennt nichts mehr. Er konnte zentrale Jesuswahrheit anschaulich, erwecklich predigen. B. Er konnte zentrale Jesuswahrheit theologisch verantwortet weitergeben. Es hat nach seinem Tod das Evangelische Sonntagsblatt von Hamburg geschrieben, ob er ein großer Theologe war, mag dahingestellt bleiben, aber er konnte anschaulich reden. Die dummen Kerle. Ich habe bei keinem theologischen Lehrer so viel Theologie gelernt wie bei Wilhelm Busch. Was der für eine theologische Literatur hatte und gelesen. Aber er konnte es ummünzen, verständlich machen. Als er einmal im Gestapo-Gefängnis von SS-Wachleuten gefragt wurde, sagen Sie mal, Pastor, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Christentum und den Weltreligionen, großen Ideologien? Da hat die große Sache gesagt. Erstens, alle Religionen, Ideologien meinen, Gott sei etwas aus unserer Erde. Ein Götze oder die Nation oder mein Blut. Nur das Christentum sagt, Gott ist der Schöpfer der Welt, er ist gegenüber der Welt und der Richter der Welt. In allen Religionen, Ideologien geht man davon aus, dass der Mensch ganz tief in seinem Herzen einen guten Kern hat. Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei. War Wilhelm Busch immer wichtig, nicht zu sagen, oh, ich bin ein feiner Kerl. Ich habe es in Kirche einmal erlebt, bei einer Evangelisation, wie er das gesagt hat, aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch. Da ist unten eine ältere Dame gesessen, die hat schon den Kopf geschüttelt, so ganz fromm, ich doch nicht. Und da hat er gesagt, Oma, Mord! Weil er es ganz ernst meinte, dass wir einander umbringen können, oft im Zorn, wenn Gott uns nicht bewahrt. Nicht der gute Kern, sondern wir sind zutiefst vergiftet. Drittens, alle Religionen, Ideologien meinen, wenn wir uns am Riemen reißen, wird die Welt besser. Und Jesus sagt, wenn Gott seine neue Welt bringt, dann wird es anders. Und alle Religionen, Ideologien meinen, man könne vor Gott bestehen, wenn man sagt, ich habe mich doch angestrengt. Nur Jesus sagt, wenn ihr mit mir kommt ihr zum Vater, ohne mich nicht. Wenn Sie das zusammennehmen, so anschaulich gesagt, das ersetzt Ihnen drei große Bücher der Dogmatik. Das sind Schneisen, das ist verarbeitete Theologie, verständliche Theologie. Wilhelm Busch konnte große Theologie verständlich weitergeben. Er hat drittens immer an vorderster Front gekämpft. Ob das bei den Arbeitern war oder bei der jungen Generation oder gegen die Nazis. Und wenn er nach dem Krieg sein Weidlehaus aufgebaut hat und zu den Industriellen ging, kamen die und sagten, Pastor Busch, Sie brauchen Sie Ihren Scheck, wie viel brauchen Sie? Da hat er gesagt, ich möchte Ihren Scheck nicht, ich möchte mit Ihnen über Jesus reden. Weil er gewusst hat, jetzt sind die Industriellen dran, dass wir mit denen über Jesus reden. Ich sehe noch bei der letzten Evangelisation im Cannstatter Kursaal, er hat schon einen schweren Herzinfarkt hinter sich gehabt, ich habe ihn versucht rauszulotsen. Da sieht er so eine Gruppe junger Kerle, so 17 Jahre, zugegangen ist, würden sagen heute halbstark, nicht? Habt ihr Jesus lieb? Merkt er, wie er euch lieb hat? Ihm ging es um Menschen, dass sie zu Jesus finden. Und dass er fröhlich war, vital. Deutlich machen wollte, dass Christentum nicht eine verstaubte Sache ist. Das habe ich vorher schon gesagt. Das war vielleicht das Entscheidende bei ihm, dass ein Christen fröhlicher Mensch ist. Aber all das wäre nur vordergründig. Das Entscheidende besteht in zwei Punkten. Wilhelm Busch war ein durch und durch zerbrochener Mensch. Die großen Zeugen unseres Gottes sind immer zerschlagene Leute gewesen, die aus der Kraft Gottes gelebt haben. Er war als 17-Jähriger vor Verdun verschüttet worden, zwei Tage lang, bis man ihn ausgebuddelt hatte. Er hatte immer eine verkrüppelte rechte Hand und quälende Kopfschmerzen. Wahrscheinlich auch von dem, dass er sich verdorben hatte, immer wieder Anfälle von Ischias, dass er nicht mehr wusste, ob er stehen, liegen kann, die ihm schon die Besinnung geraubt haben. Schmerzen, körperliche Schmerzen. Und als Folge dieses Verschüttetseins vor Verdun eine wahnsinnige Nervosität. Die Älteren unter uns wissen es noch von Jungmännertagen vielleicht, wenn wir da auf dem Esslinger Burghof waren und Tausende standen dort, dann konnte Wilhelm Busch sagen, soll man da hinten endlich stehen bleiben? Hat gar kein Mensch gemerkt. Erst in dem Augenblick hat jeder sich umgedreht und erst war die Unruhe da. Aber es hat ihn aufgeregt. Er hat eine grenzenlose Nervosität gehabt von diesen Kriegsfolgen. Und er war vergessen, verstoßen von den Kirchenleuten, die lächerlich gesagt haben, Willy Busch, naja, ja, der kann mit der Jugend kicken, nicht? Er war vergessen und verstoßen von den Nazis. Er war vergessen und verstoßen von der deutschen Wehrmacht. Er war noch 1940 eingezogen worden als Offizier. Und nach wenigen Wochen hat man festgestellt, dass er dreimal in Haft gewesen war, wegen seines Kampfes gegen Nazismus, und ist als Oberleutnant wehrunwürdig entlassen worden. Das kann eine junge Generation heute gar nicht mehr ermessen, was das bedeutet, wenn man einem Mann die Ehre nimmt. Wer unwürdig. Waren so viele Wunden in diesem Leben drin. Er hat als junger Mann immer gesagt, ich wünsche mir einmal, so hat er bei Hochzeit gesagt, vier Söhne, mit denen ich zusammen einen Posaunenchor baue. Er hat zwei Söhne gehabt, einen hochbegabten jungen Wilhelm Busch, einen Musiker, mit 18, 19 Jahren in Russland geblieben. Und der kleine Eberhard mit 2, 3 Jahren im Bett unerklärlich erstickt. Viel Freude gehabt an seinen Töchtern und Schwiegerkindern. Das war die Wunde seines Lebens. Meine Buben, die mir Gott genommen hat. Ein zerschlagener Mann. Ich habe ihn besuchen dürfen, als er seinen Herzinfarkt hatte. In Schweinfurt war er während einer Evangelisation überfallen worden, 1961 etwa, von diesem Herzinfarkt. Und er hat mir gesagt, Rolf, mich bewegt bloß eines. Ich habe so oft jungen Menschen die Bibel ausgelegt und das den rechten Weg vor Gott finden. Ob ich den rechten Weg gegangen bin. Damals ist mir klar geworden, was das Geheimnis im Leben dieses gesegneten Evangelisten ist. Unser Gott spricht: Ich sehe aber an den Elenden und der zerbrochenen Herzens ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Wilhelm Busch hat es gar nie in der Tasche gehabt, das Evangelium. Gar nie in der Gewissheit, das können wir jetzt weiter sagen, auch wenn es so gewirkt haben sollte. Gott sieht an den Zerbrochenen einen Ludwig Hofacker, einen Hennhöfer, einen zerbrochenen Hebig. Sie können jetzt die großen Gotteszeugen aufzählen, Martin Luther. Ich sehe an den Elenden, der zerbrochenen Herzens ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Und deshalb bei der Abschiedspredigt, die Wilhelm Busch im Jahr 62 gehalten hat in seinem Weidlihaus, hat er gesagt: Der König Salomo, der konnte reden vom Ysop an der Wand und von Zedern auf dem Libanon, der hatte 1000 Themen. Ich habe immer bloß ein Thema gehabt, nur eine Trompete geblasen. Ich will mich die rühmen des Herrn, dass es Elende hören und sich freuen. Das war das Geheimnis dieses Lebens, das viele reich gemacht hat. Ich will mich rühmen des Herrn, nicht meines eigenen Glaubens, nicht meines Pietismus, dass es andere Elende hören, die auf dem Weg der Verlorenheit sind und sich freuen und wieder Mut gewinnen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns in die große Gemeinschaft deines Volkes hineingestellt hast, von den Tagen der Apostel an bis heute. Wir danken dir für alle Mütter und Väter im Glauben. Wir danken dir für die Lehrer der Christenheit. Wir danken dir für die Evangelisten und die Seelsorger. Wir danken dir für alle, die begleitet haben, die uns gestärkt und unterwiesen haben, die uns gezeigt haben, was ein Leben mit dir ist. Jetzt gib, dass wir auch nachfolgen und ein Vorbild für andere werden können, dass unser Glaube nicht untätig und armselig bleibt, sondern ansteckend wird. Amen.